Ja, die Reformatierung des Glaubens. 500 Jahre Reformation, ein ganzes Jahr, das zu feiern, liegt vor uns. Am letzten Dienstag war sozusagen der Startschuss. Und diese Frage, was ist der richtige Glaube? Das war ja die Frage, die die vielen Reformatoren zu dieser Zeit umgetrieben hat. Luther ist der, der die größte geschichtliche Wirksamkeit entfaltet hat. Aber es gab neben ihm noch eine ganze Reihe andere. Calvin und Zwingli sind mit am bekanntesten, aber auch noch viele andere. Und es gab ja auch einen breiten Strom von unterschiedlichen täuferischen Reformatoren. Menno Simons in Holland, aus dem die ganzen Mennonitengemeinden entstanden sind, die dann nach Russland flüchten mussten, weil sie verfolgt wurden. Balthasar Hubmaier in Süddeutschland, der dann 1528 in Wien verbrannt wurde auf dem Scheiterhaufen. Hans Denk in Augsburg, Felix Manns in Zürich, der mit der gesamten Täufergemeinde in Zürich 1525 in der Limmat ertränkt wurde. Also es gab eine breite Bewegung der Reformation, nicht nur eine einzelne Person, weil es lag in der Luft, der Glaube braucht eine Erneuerung. Und die Kirche braucht eine Erneuerung. Ich denke, es ist gut, wenn wir das auch bei diesem Reformationsjahr mit bedenken, dass es nicht nur um eine Person geht, obwohl wir Luther auch sehr viel verdanken. Und sie alle wollten mit Ernst Christ sein. Und sie alle wollten zurück zum Wort Gottes und neu den Glauben und auch das Leben der Gemeinde nach dem Wort Gottes ausrichten. Und allen war es ein Anliegen, dass das Wort Gottes eine höhere Autorität hat als die Tradition, als die bisherige Gewohnheit des Glaubens und auch die gewöhnte Auslegung der Bibel. Und Luther hat natürlich die Tür weit aufgestoßen mit seiner hervorragenden Übersetzung des Neuen Testaments und später auch des Alten Testaments, um die Bibel wirklich auch dem Volk zugänglich zu machen, vielen Menschen wieder zugänglich zu machen. Warum habe ich das Reformatierung genannt? Also wenn ich fotografiere und da in meinem Menü in meiner Kamera rumblättere, dann kommt da auch, gibt es eine Rubrik Formatieren. Und damit sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn ich da nämlich drücke auf Formatieren, dann ist alles gelöscht, was ich vorher gespeichert hatte auf der Kamera an Bildern. Es fängt wieder bei Null an. Und so kann man ja auch einen Computer formatieren, dass sozusagen auch der ganze Müll, der sich angesammelt hat, an allen möglichen Stellen wieder rausgefegt wird und er dann hoffentlich ein bisschen schneller funktioniert. Und er sozusagen wieder neu aufgesetzt ist, man wieder bei Null anfängt. Und darum geht es ja bei Reformation. Zurück zur ursprünglichen Gestalt des Glaubens und des Christseins. Luther hatte Angst vor Gott. Und es war eine Verzweiflung bei ihm. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist heute bei den wenigsten Menschen die Frage. Und auch bei den wenigsten Christen. Von meiner Frau weiß ich, dass sie in ihrer Teenagerzeit richtig Angst hatte, verloren zu gehen. Und wenn sie nach Hause kam und es war niemand da, hat sie einen riesen Schreck bekommen, ob eventuell alle schon entrückt sind und sie ist übrig geblieben. Das hing auch mit einem falschen Gottesbild zusammen, das in ihrer Gemeinde geprägt wurde, womit auch Kinder und Jugendliche aufgewachsen sind, mit einer Angst vor Gott. Zum Glück sind die Zeiten überwunden, wo in Gemeinden Angst vor Gott verbreitet wird. Aber es ist schon die Frage, stecken dahinter nur falsche Gottesbilder? Wenn man an den liebenden Gott glaubt, verfliegt dann alle Angst wie Nebel in der Sonne? Wenn wir die Bibel lesen, gibt es so viele wunderbare Aussagen, die uns bestätigen, die uns trösten. Wir begegnen dem liebenden Gott. Aber wer ernsthaft die Bibel liest, der begegnet auch vielen Aussagen, die zunächst mal zumindest herausfordern und manchmal auch erschrecken, die nicht einfach so glatt runtergehen, wo nicht nur Bestätigung ist und Zuspruch, sondern wo wir auch dem Anspruch Gottes begegnen. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst keine Gerüchte über deinen Nächsten verbreiten. Das sind ja keine Empfehlungen. Also wenn es dir gerade nach ist, dann könntest du das ja mal probieren. Sondern es sind Gebote Gottes. Und Gott erwartet, dass wir uns danach richten. Das ist schon ein gewaltiger Anspruch. Und im Alten Testament ist es auf den Punkt gebracht, ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Meine Güte, was für ein Anspruch. Dem kann ich doch gar nicht standhalten. Ja, sagt mancher, ist ja Altes Testament. Ist ja zum Glück alt, ist vorbei. Nein, wenn wir Jesus hören, dann sagt Jesus, kein Jota vom Gesetz wird durchgestrichen und verloren. Nichts. Und er ist aufgetreten mit der Botschaft, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also nicht einfach nur eine Bestätigungsbotschaft. Und wenn Jesus sagt, wenn du einen Mantel hast und ein anderer ist bedürftig, wenn du zwei Mäntel hast und ein anderer ist bedürftig, dann gib einen weg. Wer von uns lebt denn so? Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Ist zum Glück nicht wörtlich gemeint, sonst würden wir alle einäugig hier sitzen, sondern im übertragenen Sinne, aber darin drückt sich doch eine gewaltige Radikalität aus. Wenn du vor einer Versuchung stehst, dann nimm unter Umständen auch harte Konsequenzen in Kauf, wie du dein Leben änderst. Also, die Bibel hat wunderbare, tröstende, zusprechende, liebevolle Worte und gleichzeitig eine gewaltige Herausforderung zur Veränderung unseres Lebens. Und Luthers entscheidende Entdeckung in seiner Situation begann mit dem Studium des Römerbriefs. Da wurde sein Glaube reformatiert. Und erst danach kam die Frage der Reformation der Kirche. Das stand bei Luther erstmal gar nicht im Fokus. Sondern was ist mit meinem Glauben und dem Glauben der Christen? Und wenn man die ersten drei Kapitel des Römerbriefs liest, ich empfehle euch sehr, den Römerbrief auch in diesem Jubiläumsjahr der Reformation wirklich mal durchzulesen. Die ersten drei Kapitel liest, dann ist das schon schwere Kost. Das ist nicht so einfach zu verdauen, weil uns da ein Spiegel vorgehalten wird. Da heißt es, Menschen, die Gott nicht kennen oder die andere religiöse Ansichten haben, die wissen trotzdem durch ihr Gewissen in vielem, was gut und richtig ist. Und wenn sie nicht danach handeln, dann verurteilen sie sich selbst. Und die, die gläubig sind und die Gott kennen, und da spricht er hier erstmal die Juden an, aber das gilt uns heute als Christen auch, wir kennen ja die Gebote Gottes. Und wenn wir nicht danach leben, dann verurteilen wir uns damit selbst. Die Gebote Gottes und sein Wort, wo es einen Anspruch erhebt, hält uns einen Spiegel vor, wie wir sein sollen. Und das macht nicht unbedingt Spaß, in den Spiegel reinzuschauen, sondern kann uns auch erschrecken. Paulus bringt es so auf den Punkt, durch das Gebot Gottes, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir erkennen oft nicht, was falsch ist und was richtig ist. Aber durch die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes kriegen wir Klarheit, was falsch und was gut ist, richtig und böse. Es ist wirklich ein Spiegel, in den wir hineinschauen und wir können uns nicht herausreden. Eben auch nicht zu sagen, ja, das gilt ja alles nicht für uns nicht mehr, wir leben ja unter der Gnade. Das Gesetz, sagt Jesus, ist nicht aufgehoben. Ein paar kurze Zitate hier aus Anfang des Römerbriefs, Kapitel 2, Vers 11. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz oder das Gebot hören, sondern die das Gebot Gottes tun. Die werden gerecht sein. Kapitel 3, Vers 10, als ein Fazit, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, ohne Ausnahme. Oder diese berühmten Verse dann in Vers 23, es ist kein Unterschied, sie sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Wir müssen sagen, wir sind alle Sünder und haben den Glanz und die Schönheit und die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hat. So sehr hat die Sünde uns beschädigt. Was machen wir nun damit? Eine große Erkenntnis, die Luther hatte und auch die anderen Reformatoren, die neu in die Bibel hineingeschaut haben, war, nicht die Kirche ist für meinen Glauben verantwortlich, nicht die Gemeinde ist für meinen Glauben verantwortlich, sondern ich bin verantwortlich. Verantwortung heißt ja, ich gebe Antwort. Ich trage vor Gott Verantwortung für mein Leben. Ich alleine, sonst im Letzten niemand. Andere können Mitverantwortung tragen, mich unterstützen, begleiten und so weiter. Aber die letzte Verantwortung trage ich selbst für mein Leben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Die Kirche hat nicht die letzte Autorität. Auch die staatlichen Organe, die Obrigkeit, wie Luther das in seiner Sprache damals nannte, hat nicht die letzte Autorität. Vor Gott zählt nicht, ich habe doch die Regeln befolgt, die in meiner Gemeinde so gelten. So jedenfalls so im Groben. Und die Täufer sind dann ja noch weitergegangen. Sie haben gesagt, das muss doch auch Folgen haben, auch für die Gemeinde. Das muss doch Folgen haben für die Gesellschaft, wenn der Einzelne vor Gott verantwortlich ist, für seinen Glauben, auch für seinen Unglauben. Und der Präsident unserer Freikirche hat jetzt zum Reformationsjubiläum geschrieben, die frühen Täufer haben die Frage nach dem persönlichen Glauben gestellt und als Grundlage für die Taufe deutlich gemacht. Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Trennung von Kirche und Staat, die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde und das Priestertum aller Glaubenden sind die konsequente Fortführung der reformatorischen Gedanken. Es ist gerade die Betonung des persönlichen Glaubens an Jesus Christus und seine Heilsbotschaft, die infolge der Reformation vor allem in den Freikirchen immer wieder hervorgerufen wurde. Das persönliche Bibelstudium, das Suchen nach Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen im Wort Gottes ist Merkmal und Tradition unserer Gemeinden, die ihren Ursprung im Gedanken der Reformation hat. Der Einzelne ist in seinem Gewissen vor Gott verantwortlich. Nun wird diese Gewissensfreiheit und die Freiheit des Einzelnen, das wird gerne auch gesellschaftlich übernommen. Aber wir müssen sehen, wir leben in einer anderen Situation als die, in der Luther lebte. Weil diese Verantwortung des Einzelnen in unserer Gesellschaft, in unserem Zeitgeist, in unserem Denken losgelöst wurde von der Verantwortung vor Gott. Heute ist der Grundgedanke, der die Gesellschaft prägt und der uns auch mitprägt als Christen, wir sind autonom. Wir sind vollkommen eigenverantwortlich. Und autonom heißt wörtlich, wir sind unser eigener Gesetzgeber. Wir sind nur uns letztlich verantwortlich. Und das prägt uns mit als Christen, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ich entscheide, was ich für richtig halte. Und das ist es ja, da ist ja was ganz Wahres dran. Weil du alleine und ich alleine vor Gott verantwortlich bin für mein Leben. Niemand kann es letztlich für mich entscheiden. Aber ich bin verantwortlich vor Gott als Christ. Es ist kein Freibrief, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Sondern es ist die Aussage, ich orientiere mich an der Autorität des Wortes Gottes. Sonst wird die Freiheit beliebig. Und wir unterscheiden uns nicht von den Grundmaßstäben, die auch für Nichtchristen gelten. Paulus hat einmal gesagt, in unterschiedlichen Erkenntnisfragen, wo es nicht so drauf ankommt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber er sagt gleichzeitig, wenn es dir eine Sünde ist, wenn du es für nicht richtig hältst, dann bist du damit vor Gott verantwortlich und dann tu es auch nicht. Auch wenn dein Bruder und deine Schwester an dieser Stelle in ihrem Gewissen eine andere Entscheidung treffen. Römer 14. Ich bin kein Maßstab für andere. Das ist schon richtig. Und wenn wir diese letzte Verantwortung ernst nehmen und uns auch so vor Gott stellen, dann müssen wir mit Paulus zu diesem Urteil kommen, wir sind nicht gerecht. Es gibt keine entlastenden Faktoren, dass wir sagen könnten, naja, also ich bin doch eigentlich so weit gut, dass ich irgendwie durchkomme. Sondern da gilt radikale Ehrlichkeit. Und das bedeutet, wir haben auch das Urteil Gottes verdient. Das ist die klare Aussage des Römerbriefs. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Und ich möchte uns nun einen Bibeltext etwas näher vor Augen führen und vorlesen. Den können wir sicherlich nicht im Detail heute Morgen miteinander bedenken, aber in seinem Grundzug. Da heißt es Römer 3, Abvers 20, das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk. Jetzt will das Teil hier nicht. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das Entscheidende für Paulus ist, Gott ist gerecht. Er ist gerecht in dem Sinne, dass er das Böse böse nennt und das Gute gut. Er ist gerecht in dem Sinne, dass er verurteilen kann. Er hat Grund genug dazu. Gott ist gerecht. Wir können ihm die Schuld, unsere eigene und auch die Schuld anderer Menschen, nicht in die Schuhe schieben. Hätte ich nur eine andere Kindheit gehabt, hätte ich nur andere Lebensumstände gehabt und so weiter. Wir können gute Gründe vorbringen. Aber das reicht nicht aus, um zu sagen, Gott ist irgendwie dran schuld, dass ich so lebe, wie ich lebe. Er ist nicht verantwortlich für die schlimmen Taten des Unrechts, die passieren auf dieser Welt, wo Kinder und Frauen und Männer gequält werden, flüchten müssen, Traumata erleben, in Syrien getötet werden, Christen verfolgt werden. Gott ist gerecht. Und in einer schwierigen Lebenssituation sagte mir vor kurzem jemand, Gott hat zuerst geweint. Und da hätte ich fast mitgeheult, weil ich dachte, ja, das stimmt. Gott hat zuerst geweint über Trauer, über das, was geschehen ist. Und da, wo Unrecht geschieht, ist Gott traurig und zugleich zornig. Er wäre kein liebender Gott, wenn er nicht zornig wäre, wenn so mit Menschen umgegangen wird, wie mit ihnen umgegangen wird. Also Gott deckt nicht alles mit irgendeiner falschen Liebe zu, mit so einer Schmuseliebe, die niemandem hilft, die auch keine echte Liebe ist. Gott wischt die Schuld nicht weg, als ob nichts gewesen wäre. Letzte Woche habe ich mit einem Mann gesprochen und sein Vater hat wirklich versagt in der Erziehung, hat ihm die Zuwendung und Bestätigung als Sohn vorenthalten und nur gefordert. Er ist schuldig geworden, dieser Vater. Und dann sagt der Sohn, ich kann doch nicht so tun, wenn ich ihm vergebe, als ob nichts gewesen wäre. Und da sage ich, das heißt nicht Vergebung, sondern Vergebung heißt zunächst mal, dass ich sage, ja, da ist Schuld. Und zwar große Schuld. Und dass ich die nicht kleinrede und nicht irgendwie entschuldige. Ja, er hat auch eine schwierige Vergangenheit gehabt, ja. Aber trotzdem war es seine Verantwortung, mit seinem Sohn anders umzugehen. Vergebung wischt nicht einfach die Dinge weg. Aber sage ich, die Schuld deines Vaters, die kannst du auch nicht wegwischen. Aber du kannst zu Jesus sagen, Jesus, ich lasse sie bei dir, diese Schuld. Aber es ist Schuld, ohne Frage. Und weil ich sie bei dir lassen kann, deswegen vergebe ich ihm. Aber Gott ist gerecht. Er streicht, tut nicht einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Und da merken wir selbst, auch in unserem Gerechtigkeitsempfinden, das klappt gar nicht. Dann einfach so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, das ist nicht Vergebung. Sondern Vergebung setzt voraus, dass da auch Schuld ist. Und irgendjemand bezahlt immer für Schuld. Ob es die Kinder sind, die Opfer in den Kriegen, irgendjemand bezahlt immer. Und das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er gesagt hat, ich bezahle. Dass er es übernimmt. Nicht, dass er sagt, war nicht so schlimm, sondern dass er sagt, ich übernehme es. So wie man mit Geld Schulden bezahlen kann, bezahlt er mit seinem Leben. Gott ist gerecht. Aber diese Gerechtigkeit Gottes ist eine andere als das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Dass er jedem das gibt, was ihm zusteht. Dann wären wir alle verurteilt. Sondern Gottes Gerechtigkeit zeigt sich gerade in seiner Liebe durch Jesus. Es ist Gott in Jesus, an den wir glauben. Es ist nicht irgendein Gott, sondern der Glaube an Gott in Jesus. Und in Jesus zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes, dass er Schuld nicht einfach wegwischt, sondern dass er sie selbst übernimmt, sodass sich zugleich seine Liebe zeigt. Ich habe immer wieder von einigen gehört, ja, das ist, Gott ist beides, er ist gerecht und er ist Liebe. Das sind keine zwei Dinge bei Gott, sondern in Jesus zeigt sich seine Gerechtigkeit in seiner Liebe, dass er nämlich die Dinge ausgleicht und es übernimmt. Und darauf können wir in unserem Glauben vertrauen. Das ist der Glaube, den das Evangelium meint. Nicht der Glaube, der weichgespült ist und der meint, irgendwie komme ich durch und der sich entschuldigt und der letztlich doch meint, ich muss es selbst schaffen. Ich habe das am letzten Sonntag auch bei der Taufe versucht, deutlich zu machen. Es gibt auch unter Christen einen Glauben, der auf sich selbst vertraut, wo man meint, ich muss es doch letztlich schaffen. Nein, musst du nicht. Dafür ist Jesus ja gestorben. Du kannst ihm voll vertrauen, hundertprozentig, dass alles getan ist, dass die gesamte Erlösung von ihm übernommen wurde und dass du nichts dazu tun kannst. Alles andere, ein Glaube, der auf sich selbst vertraut, schafft keine Gewissheit. Da bleibt immer eine Restungewissheit, habe ich genug getan? Habe ich richtig gelebt? Wo habe ich was falsch gemacht? Du bleibst immer in diesem Modus. Aber in diesem Glauben, der allein auf Jesus vertraut, kannst du sagen, es ist alles getan, es ist alles bezahlt. Das ist Gewissheit des Glaubens, auch Heilsgewissheit. Da verfliegt jede Angst. Und mancher denkt, das ist eine Verwässerung des Glaubens, dieses allein Christus, Solus Christus. Das ist die Überschrift bei Luther über den großen Aussagen, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, der in seiner Liebe sein ganzes Leben gibt, dann kann dieses Vertrauen, wenn es echt ist, gar nicht nachher sagen, dann ist es ja egal, wie ich lebe. Sondern wenn dieses Vertrauen echt ist, dann wollen wir doch aus Liebe zu ihm so leben, dass es gut ist für uns, dass es gut ist für andere, dass es Gott gefällt. Das ist dann aber eine Ethik und ein Handeln, die aus dem Glauben kommt. Ich weiß, ich bin freigesprochen, ich muss dazu nichts mehr tun. Aber jetzt kann ich in dieser Freiheit, wo ich nichts mehr tun muss zu meinem Heil und zu meiner Erlösung, in dieser Freiheit kann ich jetzt vorwärts gehen und lernen, gottgefälliger zu leben, ihm Freude zu machen, anderen Menschen Gutes zu tun. Und deshalb sagt Jesus, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer liebt, erfüllt das ganze Gesetz. Von daher, wer auf ihn vertraut und seine Liebe lernt, der erfüllt die Gebote Gottes. Da sind wir unterwegs, das ist vollkommen klar. Wir sind unfertig, wir scheitern, wir machen Fehler, wir stehen wieder auf, fangen wieder neu an, lernen an manchen Stellen dazu und es gibt Reife und Wachstum. Ja, in diesem Prozess sind wir. Aber wir müssen uns damit nicht mehr rechtfertigen, wo wir stehen, sondern wir dürfen in Freiheit und Fröhlichkeit weitergehen, weil wir allein auf Jesus vertrauen. Dann ist die Suche nach dem richtigen Glauben zum Ziel gekommen. Das ist die Reformatierung des Glaubens, eine Reformation des Glaubens. Und alles andere folgt dann daraus. Wie schön, dass wir das gleich auch feiern dürfen im Abendmahl, was Jesus für uns alles getan hat, dass alles geschehen ist. Und ich möchte uns bitten, dass wir, wenn das Abendmahl ausgeteilt ist, das Brot durch die Reihen geht, vielleicht das Brot in unsere Hand nehmen und etwas Zeit uns nehmen und die Frage stellen, wo möchte ich Gott etwas abgeben, was nicht gut läuft in meinem Leben? Und wo möchte ich ihn um eine Veränderung bitten? Und wo brauche ich Vergebung und möchte sie ihm abgeben? Und dann nehme ich dankbar Brot und Kelch. Wenn es heißt, prüft euch, dann ist das nicht in dem Sinne gemeint, lasst die Finger davon, ihr seid nicht würdig, sondern nehmt es als einen Anlass, vor Gott Dinge zu klären, die zu klären sind. Und wenn nichts zu klären ist, dann dankt einfach fröhlich. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du unser Erlöser bist. Das wollen wir miteinander singen.